NDR Info. Kita, Schule, Uni. Der Bildungsreport.
Es gibt kein Gebiet, auf dem man mehr in Landespolitik gestalten kann. Und ich erlebe in der kurzen Zeit durch etliche Besuche auch vor Ort hochmotivierte Lehrerinnen und Lehrer, trotz aller Bedingungen. Und in dem Moment, wo ein Job auch entsprechend Spaß macht, was bei mir der Fall ist, kann man sowohl entspannt wirken, wie auch ist der einzelne Arbeitstag gar nicht so relevant, wie lange er jetzt dauert, ob es dann auch mal bis in die Nacht geht oder nicht.
Niedersachsens Kultusminister Tonne zieht nach 3 Monaten im Amt Bilanz. Gleich bei uns im Gespräch.
Die Tatsache, dass ich halt schlechte Noten in Deutsch hatte in der Grundschule, hat mir halt gezeigt, dass ich Deutsch nicht kann.
Dieser Schüler klingt ganz schön frustriert. Damit sich schlechtes Lesen und Schreiben nicht auch in der weiterführenden Schule fortsetzt, haben sich einige Schulen etwas einfallen lassen. Sich etwas einfallen lassen haben sich auch Physiker an verschiedenen Unis, damit ihr Fach attraktiver wird. Und ein Jahr Work and Travel in Australien oder Neuseeland. Nicht immer nur traumhaft. Im Studio begrüßt sie Katrin Erdmann. Hallo. Fast auf den Tag genau seit 3 Monaten ist Grant Hendrik Tonne jetzt Kultusminister in Niedersachsen. Mit 41 Jahren ist der SPD-Politiker ein echter Jungspund. Er legt Tempo vor und benennt offen Probleme. Eines davon sind die sogenannten Pflichtabordnungen von Lehrkräften. Allein in diesem Schuljahr müssen 750 Gymnasiallehrer und Lehrerinnen an Grundschulen aushelfen, weil dort Lehrkräfte fehlen. Obwohl Gymnasiallehrer deutlich mehr verdienen als ihre Kollegen in der Grundschule, sei dies jedoch nicht in erster Linie ein finanzielles Problem, sagt der niedersächsische Kultusminister Grant Hendrik Tonne.
Die Frage wäre aber, was ist die Alternative? Und die Alternative wäre, dass erheblich Unterricht an Grundschulen ausfällt. Und das würde aber kurz oder lang dann auch auf Gymnasien zurückfallen, weil dann die entsprechenden Grundlagen nicht gelegt werden können. Insofern geht es in dieser Situation, in der wir über eine Notsituation reden, weil Lehrkräfte fehlen, darum, dass dann auch abgeordnet wird.
Müssen Sie hier Versäumnisse Ihrer Vorgängerin ausbaden?
Ich glaube, es wäre viel zu einfach, wenn man da sagt, es gibt Versäumnisse. Es sind etliche Dinge zueinander gekommen. Deutlich mehr Kinder als prognostiziert. Eine Veränderung der Ausbildung zum Grund-, Haupt- und Realschullehrer in Niedersachsen. Und dass, wenn mehr Kinder dann da sind, ausgerechnet in dem Moment weniger Lehrkräfte kommen, weil die Verlängerung der Ausbildung sozusagen zeitlich genau damit zusammenfällt, dann ist man sofort bei einer sehr deutlichen Lücke. Und die kann man nicht mit einem Fingerschnippen schließen, sondern das bedarf dann wiederum des sehr intensiven Werbens und Suchens, dann so eine Lücke schließen zu können. Wir müssten eher die Konsequenz draus ziehen, und da sind wir dabei, schneller Prognosezahlen und tatsächliche Geburtenzahlen übereinander zu legen und das auch deutlich schneller zwischen den betroffenen Ministerien, was brauchen wir auch an Ausbildungskapazitäten dafür, da miteinander abzustimmen.
Wahrscheinlich muss mehr ausgebildet werden. Das betrifft ja auch nicht nur Ihr Bundesland.
Wir brauchen das insgesamt, einen Plan, wie wir mehr Kolleginnen und Kollegen in den Lehrerdienst locken. Das ist kein spezifisch niedersächsisches Problem, es ist ein bundesweites. Und dazu gehört dann natürlich auch eine vernünftige Abstimmung zwischen den Studienplätzen, die es gibt, zwischen den Seminarplätzen, die man dafür benötigt, um dann nachher auch zu locken. Es gehört übrigens auch dazu, dass man den Lehrerberuf so attraktiv gestaltet, dass junge Menschen sagen, es ist lohnenswert und es lockt auch, den Lehrerberuf zu ergreifen.
Haben Sie denn eine Idee?
Es ist wie bei so vielen Dingen. Es gibt nicht die eine Stellschraube, die man einfach mal um eine halbe Drehung anzieht und dann ist alles gut, sondern es wird darauf ankommen, dass wir ein attraktives Gesamtkonzept auf die Beine stellen. Und dieses attraktive Gesamtkonzept lautet, wir müssen uns das Besoldungssystem anschauen, wir müssen uns die Frage der Arbeitsbelastung anschauen und es gehört auch dazu, dass wir uns sehr ernsthaft selber fragen, ob all das, was wir an bürokratischen Auflagen auferlegen, in dem Umfang nötig ist oder ob man dann nicht auch Dinge zurückdrehen kann.
Herr Tonne, Sie haben eine sehr aktive Elternschaft und Lehrerschaft in Niedersachsen, die gern auch mal auf die Barrikaden gehen. Es gibt eine Seite, die heißt fehlstunden-niedersachsen.de. Da werden die Fehlstunden gezählt, die ausgefallenen Stunden. Haben Sie eine Idee, wie viel da jetzt schon ausgefallen sind in diesem Schuljahr? Und gucken Sie da manchmal rauf?
Ich gucke mir die Seite nicht an, nicht weil ich sie für falsch erachte, aber wir haben überhaupt gar keinen Dissens da drin, dass zu viel Unterricht ausfällt. Und deswegen ist das, wenn das erfasst werden soll, soll das gemacht werden. Aber wir sollten unsere Energie da reinlegen, gucken, wie können wir es denn zukünftig minimieren.
Haben Sie aber trotzdem irgendwie eine Vorstellung, wie viele Stunden in diesem Schuljahr schon ausgefallen sind? Irgendeine Idee?
Landesweit habe ich dazu keine Idee. Wir kriegen Rückmeldungen von vielen Schulen, wo es drückt und wo das auch sehr misslich ist, übrigens auch durch Abordnungen. Aber noch einmal, der Blick muss dahin gerichtet werden, mit was für politischen Maßnahmen können wir dafür Sorge tragen, dass Unterricht eben nicht ausfällt. Und damit beschäftigen wir uns hier sehr intensiv.
Also es sind etwas mehr als 7600 am heutigen Stand. Gibt es für Sie einen Zeitplan, dass Sie sagen, okay, bis da und dahin werden wir genug Lehrkräfte gefunden haben, bis da und dann werden wir die Abordnungen so reduzieren können, dass es für alle ein erträgliches Maß erreicht?
Wir haben sehr deutlich gesagt, dass wir zum nächsten Schuljahr eine deutliche Minimierung der Abordnungen haben möchten und sind mit Nachdruck daran, auch die gesetzlichen Vorgaben dafür auf die Wege zu leiten. Wir werden im nächsten Plenum Ende Februar das niedersächsische Schulgesetz ändern. Wir werden Veränderungen einziehen, um genau diese Vorbereitungen treffen zu können.
Herr Donner, Sie haben es eben angesprochen, es wird ein neues Schulgesetz geben in Niedersachsen. Das sieht unter anderem vor, die Inklusion ein Stück weit zurückzufahren oder wir könnten auch sagen zu verlangsamen. Die Förderschulen sollen länger offen bleiben, was die Hörer und Hörerinnen jetzt nicht sehen. Ja, sie schütteln ein bisschen schon den Kopf und gucken so, ich habe da eine falsche Frage gestellt. Die Frage ist aber ja doch, Deutschland hat die Behindertenrechtskonvention unterzeichnet. Kann man da einfach so sagen, oh, jetzt nehmen wir mal das Tempo raus?
Erstens, jedes Kind in Niedersachsen, das inklusiv beschult werden möchte, wird inklusiv beschult. Völlig abseits der jetzigen Veränderung des Schulgesetzes. Und darin sind sich auch die Koalitionsfraktionen sehr einig. Und das begrüße ich rundweg, dass das Ziel eine inklusive Schule ist. Aber ich sage auch ganz deutlich, wenn Inklusion gelingen soll, dann müssen wir Schüler, Eltern, Lehrer, die Gesellschaft in Gänze mitnehmen. Und die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass mit dem Tempo viele an ihre Grenzen kommen. Die Lehrkräfte bei der Belastung, weil der Rahmen noch längst nicht so ist, wie er sein soll. Und viele Eltern, die sich Sorgen machen. Und ich will jetzt überhaupt nicht darüber diskutieren, ob diese Sorge berechtigt oder unberechtigt ist. Sie ist da. Und deswegen sind wir gut beraten, wenn wir einen solchen Zustand haben, nicht das Signal zu geben, jetzt lassen wir das Tempo so oder werden möglicherweise noch schneller, sondern überlegen uns mal, wie können wir Emotionen aus einer solchen Debatte rausnehmen und dann damit auch letztendlich dafür Sorge tragen, dass Inklusion möglichst breit getragen wird und zwar positiv besetzt wird.
Die Große Koalition, die ja wahrscheinlich kommt, hat den Ausbau des Ganztages nach vorn gestellt. Okay, Sie schaukeln schon wieder mit dem Kopf. Also ich stelle die Frage nochmal. Also wenn wir eine Große Koalition kriegen, dann wird der Ausbau der Ganztagsbetreuung ganz nach vorne gestellt. Das ist Ihnen auch ein wichtiges Anliegen. Aber muss man hier nicht ganz deutlich sagen, hier will die Politik zwar etwas und alle freuen sich, aber in der Realität wird das sehr, sehr schwierig, weil das Personal fehlt. Und es fehlt ja jetzt schon.
Ich glaube, das wird auch bei den Koalitionären auf Bundesebene rundweg eingeräumt, dass das ein sehr ambitioniertes Ziel ist. Gleichwohl ist das Recht auf Ganztag etwas, was völlig richtig ist, es auch so zu formulieren und auch die Anforderung an die eigene Arbeit auch bewusst hochzusetzen. Wichtig ist nur, dass man es dann nicht auch auf Bundesebene nicht dabei belässt, investiv unterstützen, zur Seite zu stehen, sondern dann noch eine Lösung findet, wie kriegen wir das denn, was wir auch an laufenden Kosten haben. Weil in der Tat, momentan haben wir das Dilemma, dass uns Köpfe fehlen. Und die müssen wir ausbilden, die müssen wir dann auch in Schule kriegen, die müssen wir neben den Lehrkräften durch pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die Schule hineinbekommen. Denn wichtig ist ja auch, ein Recht auf Ganztag geht auch einher mit einem Recht auf einem qualitativ guten Ganztag.
Nächste Woche kommen Sie wahrscheinlich ganz groß raus auf der Didakta. Der Schwerpunkt der Didakta ist Digitalisierung und Sie werden dort auch ein neues Projekt vorstellen. Was ist das?
Wir haben uns mit unserem Verein N21 und einer Kooperation mit dem Hasso-Plattner-Institut und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung auf den Weg gemacht und werden eine Kooperation abschließen, Projekt die Niedersächsische Bildungscloud. Ein, wie ich finde, hochspannendes Thema, Cloud-Systeme an Schulen zu bringen, die in einen rechtlichen Rahmen zu packen, wie es umsetzbar ist, es auszutesten an den Schulen. Wir haben, ich glaube, insgesamt 45 Projektschulen, die daran teilnehmen werden. Wir sind bundesweit die Ersten, die diese Zusammenarbeit Bundesebene, Landesebene haben, auch mit dem Hasso-Plattner-Institut. Und ich bin neugierig darauf. Jetzt ist der Weg bereitet. Wir können sie freischalten im Rahmen der Didakta. Das wird einer der großen Termine sein. Um dann in so ein Modellprojekt reinzugehen und zu sagen, kriegen wir das geregelt? Wenn ja, wie? Wo gibt es Verbesserungsbedarfe? Wo ruckelt es möglicherweise noch? Um dann aber auch am Ende dieses Modellprojekts auch zu schauen, wie können wir auch die Bildungscloud in niedersächsischen Schulen implementieren. Wir reden viel über Digitalisierung. Ich finde, das ist ein ganz guter Schritt, den wir da gehen. Und wie gesagt, dadurch, dass wir bundesweit die Ersten sind, die eine solche Kooperation haben, gehe ich mal davon aus, dass auch andere mit Neugierde drauf schauen werden.
Sind die Lehrkräfte denn entsprechend ausgebildet?
Man muss ganz deutlich sagen, wenn wir über Digitalisierung reden, dann müssen wir drei Stränge zueinander führen. Wir müssen die Schulen an schnelle Internet bekommen. Wir müssen die Schulen entsprechend ausgestattet bekommen. Das ist dann gemeinsam mit den Schulträgern zu gewährleisten. Und das Land hat selbstverständlich die Aufgabe, die Aus-, Fort- und Weiterbildung so zu gestalten, dass Lehrkräfte auch einen Zugang dazu haben, dass sie auch gelockt werden, damit umzugehen. Das machen ganz viele, aber ich kann es auch keinem verübeln, der schon viele Jahre auch im Schuldienst ist, der eben nicht den Zugang dazu hat, für die Fort- und Weiterbildungselemente aufzubauen, ihnen an die Hand zu geben. Das ist dann der dritte Strang, der mit erfüllt werden muss. Und es funktioniert nicht, wenn die nebeneinander herziehen, sondern sie müssen miteinander verbunden werden.
Locken will er die Menschen auf allen Ebenen. Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne hier auf NDR Info im Bildungsreport. Nicht nur Worte, sondern auch zusammenhängende Texte lesen, verstehen und wiedergeben können. Das sind einige Punkte, die zum Mindeststandard Lesen dazugehören. Doch immer weniger Kinder in Deutschland erfüllen diese Standards. Mehr als jeder vierte Hamburger Grundschüler zum Beispiel hat Defizite und schleppt die dann mit in die weiterführende Schule. Wie eine Stadtteilschule und ein Gymnasium versuchen, dieses Problem anzugehen, hat sich Jenny Witt angeschaut.
Krawat, ein Junge von 14 Jahren damals, hatte sich mit zwei anderen wendischen Betteljungen zusammengetan. Und obgleich seine allerdurchlauchtigste Gnaden, der Kurfürst von Sachsen, das Betteln und Vagabundieren in höchst deroselben Landen bei Strafe verboten hatte, zogen sie als drei Könige in der Gegend von Dorf zu Dorf.
Ich konnte nur ein bisschen vom Text verstehen, weil ein paar Wörter benutzt man heutzutage ja dann gar nicht mehr.
Ohne Lesen kein Lernen, und zwar nicht nur im Deutschunterricht.
Das Lesen vor allem, also als ich aus der Grundschule kam, hatte ich zum Beispiel eine 5 im Lesen und eine 4 im Schreiben.
Ich habe eine Lesrechtschreibschwäche. Ich bin auch so ein Kind, das nicht so flüssig liest und so die Wörter vertauscht.
Leon ist in der 6. Klasse an der Stadtteilschule Horn, Joshua in der 11.
Die Tatsache, dass ich halt schlechte Noten in Deutsch hatte in der Grundschule, hat mir halt gezeigt, dass ich Deutsch nicht kann.
Früher, als ich hier an die Schule gekommen bin, hatte ich noch Probleme mit den Endungen an den Wörtern, zum Beispiel D und T oder IE.
Kinder, die sehr schlecht lesen und schreiben können und so an die weiterführenden Schulen kommen, haben auch in Bio, Kunst oder den Fremdsprachen schwer zu kämpfen. Sie verstehen Texte nicht, können das Gelernte nicht ausdrücken oder schreiben unleserliche Arbeiten. All dies führt zu schlechten Noten und viel Druck, gerade wenn die neue Schule schon mehr Leistung verlangt.
Ich kann jetzt von meiner Erfahrung sagen, dass die Schüler häufig mehr Lücken im Bereich Wortschatz haben, die sich dann auch auf andere Dinge auswirken, beispielsweise auf Mathe und andere Fächer.
Joshua und Leons Lehrerin Maria Deger macht ihren zweiten Durchlauf in Horn und sie bemerkt zunehmende Sprachprobleme unter ihren Schülern.
Die unterste Stufe des Leseverständnisses beginnt beim Dekodieren und da haben schon einige Kinder größere Schwierigkeiten, sodass halt eben die nächste Stufe erst gar nicht erreicht werden kann. Wir haben eine Schriftförderung, weil wir auch viele Kinder haben, die auch Schwierigkeiten haben, den Stift richtig zu halten oder auch die Buchstaben richtig zu schreiben, sodass wir auch einen Unterschied zwischen beispielsweise M und N erkennen.
Leon und Joshua werden beide wöchentlich 2 Stunden extra gefördert. Obwohl sie daher länger in der Schule bleiben müssen, finden sie, dass es sich lohnt.
Seitdem ich bei ihrem Kurs bin, finde ich, entwickelt sich auch was und ich werde viel besser im Lesen, im Rechtschreiben.
Dass ich einer der Leistungsstärkeren in der Klasse bin, dass ich jetzt zum Beispiel mich immer noch an Regeln erinnere, die ich vor 2, 3 Jahren gelernt habe, wo du hier saßt, so um 3 Uhr, das macht mich halt glücklich und stolz.
Aber Extraunterricht kostet Geld und Zeit. Lehrerin Deger und ihre Kolleginnen und Kollegen fördern nur bis zur 6. Klasse. Danach werden dafür nicht qualifizierte Lehrkräfte genutzt. Das müsse sich ändern, findet Maria Deger.
Tatsächlich ist das unser Hauptproblem, dass wir Förderung, egal jetzt ob für Deutsch, Englisch oder Mathe, ab der 7., 8. Klasse in der Regel nicht mehr von den Lehrern durchführen lassen können. Wir Lehrer bekommen nicht die Stunden, dass wir wirklich verzahnend arbeiten können.
Ein Problem, das Erziehungswissenschaftlerin Ingrid Gogolin von der Universität Hamburg bestens bekannt ist. Aus ihrer Sicht braucht es insgesamt ein Umdenken bei allen Lehrkräften.
Wir beobachten einen Trend, der nicht in die richtige Richtung geht, wenn man so will. Da muss eine Menge investiert werden. Und aus meiner Sicht muss vor allem investiert werden in diesen Bereich der Qualifizierung von Lehrkräften und der Begleitung von Schulen. Denn die Entwicklung von sprachlichen Fähigkeiten ist nicht die Sache einer Lehrkraft, das ist die Sache des gesamten Unterrichts, des gesamten Kollegiums.
Genau diese Methode setzt das Kollegium am Gymnasium Dörpsweg im Hamburger Stadtteil Eidelstedt gerade um. Dennis Hundhausen ist Vorsitzender der Fachschaft Deutsch.
Wir haben nämlich im April eine große Ganztageskonferenz abhalten müssen oder dürfen. Und da hat sich wirklich die überwältigende Mehrheit des Kollegiums dafür ausgesprochen, dass wir das Thema sprachsensibles Unterrichten auf die Tagesordnung setzen sollen. Also da haben wir wirklich ein sehr, sehr kooperatives Kollegium, das das auch als große Aufgabe der Schule gesehen hat.
So findet an dem Gymnasium nun die sogenannte integrative Sprachförderung statt, fachunabhängig und während der täglichen Unterrichtsarbeit.
Das ist nämlich die Aufgabe aller Fächer, nicht nur Deutsch, sondern auch genauso Mathematik, Chemie, Physik. Also sei es in Mathematik die Textaufgabe, sei es der chemische Text, der vielleicht irgendwelche Aufbauten erklärt. Ich glaube schon, dass wir einen Schritt weiter sind, was bei uns sogar im Leitbild der Schule verankert ist.
Natürlich gibt es dazu auch die übliche Deutschunterstützung für Schüler und Schülerinnen wie Chan, Sarah und Alex aus der 5b. Sie erarbeiten sich Methoden, mit denen sie sprachliche Probleme lösen.
Also oft machen wir einfach Arbeitszettel, um besser Deutsch zu verstehen. Und das funktioniert eigentlich auch sehr gut.
Also wir besprechen alle Sachen, die man nicht versteht.
Wenn Sachen falsch geschrieben sind und man die richtig mit Großschreibung machen soll, mag ich gern.
Bei der Sprachförderung ist es natürlich wichtig, dass wir die Schüler auch intrinsisch motivieren. Das heißt, die Schüler bekommen einen leeren Werkzeugkoffer von uns auf einem Blatt Papier und können dann immer, wenn sie einen neuen Textknacker erschlossen haben, diesen ausschneiden und in den Werkzeugkoffer reinkleben.
Für Erziehungswissenschaftlerin Ingrid Gogolin sind das erste vielversprechende Beispiele. Doch das Ziel sei noch lange nicht erreicht. Alle weiterführenden Schulen müssten Sprachförderung durchgehend und konsequent priorisieren.
Das ist keine Frage der Fairness, es ist einfach eine Frage der Notwendigkeit. Die Schule ist dafür da, die Kinder da abzuholen, wo sie stehen. Und das heißt, ich muss als Schule auf jeden Fall schauen, was haben meine Schülerinnen und Schüler für Defizite und was haben sie schon erreicht. Also das ist nicht eine Frage der Fairness, sondern es ist eine Frage des grundsätzlichen Auftrags der Schule.
Jenny Witt berichtete, von fehlender Lesekompetenz kommen wir zu einem anderen Mangel, dem an Naturwissenschaftlern. Besonders schwer hat es die Physik. Nur die Hälfte eines Jahrgangs schließt ein einmal angefangenes Studium in dem Fach ab. Um zu zeigen, wie lebendig Physik jedoch sein kann, arbeiten immer mehr Unis enger mit den Schulen zusammen. Mehr dazu von Daniela Remus. So.
Ja, wir auch. In kleinen Gruppen sitzen die Schülerinnen und Schüler vor den Tablet-Computern. Ihre Aufgabe, eine Smartphone-App zu gestalten.
Und jetzt machen wir da halt irgendeine Farbe hin und dann den Namen der App kommt dann dahin und dann noch halt einen Button, wo man dann halt auf Start drücken kann.
Das gibt es ja auch ganz vielen Spielen, wie zum Beispiel in Loading.
Wir machen einen Quiz, einen Crazy Quiz.
Die Siebtklässler sind heute den ganzen Tag in der Universität Hamburg im Fachbereich Physik. Ob Mädchen oder Jungen, engagiert diskutieren sie in kleinen Gruppen, überlegen, welche Apps sie kennen, welche Farben sich besonders wofür eignen und wie eine App idealerweise aussehen müsste. Keiner guckt gelangweilt aus dem Fenster oder schwatzt genervt mit dem Nachbarn. Light and Schools heißt das Programm, an dem die Klasse teilnimmt. Damit wollen die Hamburger Physiker bei Schülerinnen und Schülern das Interesse für Physik wecken, erklärt Physiker Bastian Biesner.
Wir wollen eben nicht nur das einmal dieses eine Feuerwerk, oh, alles toll, und dann ist man wieder zurück in der Schule und verliert ein bisschen die Begeisterung dafür. Wir haben eben die Idee, dass man häufiger über seine Schullaufbahn zu uns kommt und hier eben ein bisschen was an Begeisterung für Physik mitnimmt.
Denn die Physiker haben ein Imageproblem. Nur wenige Abiturienten wollen das Fach studieren, weil es als schwierig und altmodisch verrufen ist.
Und unser Konzept ist, dass immer ganze Schulklassen oder Kurse, Oberstufenkurse zu uns kommen. Also nicht einzelne Schülerinnen und Schüler, die eh Interesse für Naturwissenschaften haben, sondern ganze Klassen. Unsere Idee ist auch nicht, dass danach alle Physik studieren sollen, sondern gerade auch die, die eigentlich sagen, ich mach's mal im Slang, Physik ist doof, dass gerade die auch nochmal einen Einblick bekommen von Physik, dass man sieht, ach, das ist doch vielleicht auch spannend.
Sagt Klaus Senk, Stock, Physikprofessor am Institut für Laserphysik der Uni Hamburg und Initiator dieses Projekts. Dass die Physik ein derart schlechtes Image hat, liegt aus seiner Sicht auch am Schulunterricht.
Physik ist eines der wenigen Schulfächer, wo der Stoff, der in der Schule vermittelt wird, quasi schon 200 Jahre alt ist. Da sind Chemie und Biologie in dem, was im Unterricht präsentiert wird, vom Lehrplan her häufig moderner. Es ist aber keine Kritik an den Schülern. Also was wir eben miterleben, ist, dass die Lehrerinnen und Lehrer in Physik Hervorragendes leisten. Es ist doch, dass dieses traditionelle Verständnis in der Physik, muss man jetzt diese ganz Basisgrundlagen kennenlernen, dass das leider ein bisschen zu sehr im Vordergrund steht und manchmal die modernen Aspekte untergehen.
Genau die aber sollen die Schülerinnen und Schüler bei Light in Schools kennenlernen. Einmal pro Woche kommen sie während des Schuljahres in die Uni und experimentieren in den Hightech-Laboren. Wie funktionieren Laserstrahlen? Woran liegt es, dass wir im Kino mit Brillen dreidimensional sehen können? Und wie programmiert man eine Smartphone-App? Über 6000 Schüler haben in den letzten 5 Jahren schon an diesem Projekt teilgenommen. Und es sollen noch mehr werden. Deshalb hat die Uni Hamburg Mitte Januar den Grundstein für ein neues Physikgebäude gelegt, ausschließlich für die Schulprojekte. Ein ähnliches Projekt bietet auch die Leibniz-Uni in Hannover an. Seitdem dort das Schülerlabor eingeführt wurde, schreiben sich Jahr für Jahr mehr Erstsemester ein. Studienanfänger erhalten deutlich mehr Unterstützung, als das noch vor ein paar Jahren üblich war. Denn in den ersten 2 Semestern sind die Abbrecherquoten am höchsten. Ein Druck für alle Lehrenden, daran etwas zu ändern, erklärt Physikdidaktiker Rüdiger Scholz von der Leibniz-Universität in Hannover.
Dieser Druck existiert, dass wir gute Arbeit machen für die Studierenden, dass die was davon haben, dass die sagen, ja, damit kann ich in meinem Studium etwas anfangen. Das hat mir was gebracht. Das sind ganz wichtige Themen, auf die wir uns einlassen müssen und auch sehr gern wollen. Und dann können wir gucken, wie können wir das hinbekommen, wie müssen wir unsere Betreuer ausbilden, was müssen wir an Equipment hinstellen, dass sich eben die jeweiligen Studentengruppen auch wohlfühlen bei uns.
An vielen Unis ist es bei den Physikern inzwischen üblich, dass die Studierenden ihre Veranstaltungen bewerten, auch in Hannover. So soll das Studium bei gleichbleibendem Niveau reformiert werden. Ein Punkt, an dem viele Studienanfänger bisher scheitern, ist die Mathematik, sagt Markus Drescher, Professor für Experimentalphysik an der Hamburger Uni.
Da gibt es die größten Herausforderungen für uns. Was wir machen, ist, dass es zum Beispiel einen Vorkurs gibt, den wir anbieten für die Studierenden, die also jetzt als Anfänger zu uns kommen. Und damit erreichen wir auf der einen Seite, dass Stoff, der in der Schule vielleicht nicht so ausführlich gemacht wurde, nochmal gemacht wird oder überhaupt gemacht wird. Denn die Schüler, die zu uns kommen, um das Studium anzufangen, die sind eben unterschiedlich ausgestattet in der Mathematik. Und das wird da dann teilweise aufgefangen.
Vorkurse in Mathe, Übungseinheiten zu den Vorlesungen und eine Reform der Experimentierkurse, das alles soll in Hannover und Hamburg die Abbrecherquoten senken. Und im Gegensatz zu den Geisteswissenschaften gibt es dafür auch Geld. Andreas Hemmerich, Professor für Experimentalphysik an der Universität Hamburg, hat damit die Experimentierkurse reformiert. Und zwar so, dass die Studierenden auch schon in den ersten Semestern frei experimentieren dürfen, nicht nur nach Schema F.
Ich denke, dass das im späteren Verlauf des Studiums einfach eine gute Grundlage dafür ist, einfach das Interesse und die Begeisterung für die Inhalte der Physik zu stärken.
Ein Beitrag von Daniela Remus. Bevor sich Jugendliche für ein Studium entscheiden, nehmen viele gerne eine Auszeit. Zum Beispiel mit dem Programm Work and Travel. Man arbeitet und reist. Vor allem Australien und Neuseeland sind nach wie vor beliebte Ziele deutscher Schulabgänger. Doch nicht immer erfüllen sich die Erwartungen. Das ist der Traum. Surfen, die australischen Strände mit netten Dudes, australisch für Kumpel, genießen, ab und zu ein bisschen arbeiten, dann wieder surfen und so weiter. 1 Jahr oder auch 2 Jahre lang. Das Working Holiday Visum oder auch Work and Travel Programm macht das möglich für alle, die bei Bewerbung zwischen 18 und 30 Jahre alt sind. Knapp 26.000 Deutsche nutzen das pro Jahr, so die jüngsten Zahlen.
Australien, weil ich gerne diesen Kontinent, der so unglaublich weit weg ist, für mich mal erfassen wollte im Prinzip, ja, und gerne weg. Fernweh.
Schwärmt Marie Armbruster. Und der Kontinent bietet eben nicht nur viele attraktive Reiseziele von der Great Ocean Road bis tief ins Outback, sondern auch viele Arbeitsmöglichkeiten, vom Bergbau über die Forstwirtschaft bis vor allem zur Landwirtschaft. Die Obstbauern sind auf die Saisonarbeiter geradezu angewiesen. Und wer sich für keine Mühe zu schade ist, hat gute Chancen. So wie Daniel Breitinger. Er hat gerade sein zweites Jahr Work and Travel begonnen.
In meinem ersten Jahr hier war ich eigentlich fast überall an der Westküste, Südküste und Ostküste. Wir haben Äpfel und Birnen gepflückt auf Farmen, irgendwie so im Hinterland. Und dadurch qualifiziert man sich ja dann, dieses zweite Jahr zu beantragen. Genau, und das nutze ich ja jetzt gerade. Und jetzt möchte ich hier erstmal in Sydney bleiben und so ein bisschen das Stadtleben aufsaugen und dann mal gucken, wo es mich hinzieht.
So entspannt und gut gelaunt wie Daniel können nicht alle von ihren Erfahrungen berichten. Es gibt immer wieder Fälle, in denen die Work and Traveler von angeblichen Vermittlungsagenturen über den Tisch gezogen wurden und erstmal die Hälfte ihres hart erarbeiteten Gehaltes abgeben mussten für einen unterirdischen Schlafplatz, Agenturgebühren und ähnlich Halbseidenes. Oder es gibt auf den Internetmarktplätzen, in denen die typischen Work-and-Traveler-Gesuche stehen, kaum ein Jobangebot, das länger als eine halbe Stunde offen ist. Nicht aufgeben, raten diese jungen Backpacker in ihrem Travel-Blog, sondern Geduld haben und lieber selbst bei den Farmen vorbeifahren.
Schließt euch vielleicht zusammen, wenn ihr kein Auto habt, fahrt zusammen Farmen ab. Also ich denke, das ist die beste Möglichkeit, weil viele Farmer sind halt noch so. Die haben zwar immer Arbeit, wo getan werden muss, kann auch sein, die haben vielleicht für ein, zwei Wochen was, wo sie jetzt gar keine Anzeige machen würden oder sonst was, aber wenn ihr vorbeikommt und ich sehe, sagen sie, ja, könnt ihr mal anfangen und dann kann es sein, sie sind zufrieden mit euch, dann könnt ihr länger bleiben, wie es bei uns auch bei den anderen Farmen war. Wir haben zum Beispiel nur für Baumwollernte angefangen, wollten eigentlich 3 oder 4 Wochen bleiben und am Ende waren wir eigentlich fast 3 Monate da. Also.
Manchmal hilft es auch, das Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden und abends in einen Pub zu gehen. Dort trinken die Arbeiter und die Farmer ihr Bier. Und dort werden auch gerne Jobs vergeben. Weil fast jeder das Paradies auf der anderen Seite der Welt vermutet, zieht es viele junge Deutsche nicht nur nach Australien, sondern auch Neuseeland. Hier wollen sie in Hobbit-Zeit das Land erleben, das im Film zu Mittelerde wurde.
Du musst was damit erzählen.
Kiwis oder Trauben ernten, in der Kneipe jobben oder am Bau malochen und zwischendurch die sensationelle Natur der beiden Inseln Neuseelands erfahren.
Man fühlt sich auch freier insgesamt.
Begeistert sich Alexa.
Man fährt irgendwo hin und es sind nicht gleich überall Schilder, macht das nicht und das ist verboten. Und man ist dann doch wieder ein bisschen eigenverantwortlicher an seinen eigenen Entscheidungen, weil halt nicht alles in ein Raster reingefügt wird.
Die 22-Jährige ist eine von jährlich 16.000 Deutschen, die das Work-and-Travel-Programm nutzen, um in Neuseeland zu arbeiten und zu reisen und sich rettungslos an das Land zu verlieren. Wie Charlotte aus Hamburg, die hier die 12. Klasse macht.
Das ist das komplette Gesamtpaket, die Natur, die Leute, das ist einfach unglaublich. Und mein zweites Zuhause, eigentlich die Heimat meines Herzens sozusagen. Ja.
Aber damit auch hier keine Enttäuschungen entstehen, hat sich das Goethe-Institut Neuseelands etwas Hilfreiches ausgedacht. Ein Cartoon namens Life Swap, in dem ein Neuseeländer und ein Deutscher die Länder tauschen.
Are you camping, Jürg? Das kann man so sagen, aber im Schlafzimmer. Warum ist es so verdammt kalt?
Denn die aufregende Natur kann auch rau sein, wenn die Winde ungebremst aus der Antarktis wehen. Aber in Neuseeland macht niemand die Heizung an. Das ist Luxus, lernt Jörg.
Heating is considered a luxury item in a New Zealand flat.
So vernarrt die Deutschen in Neuseeland sind, so sehr mögen junge Neuseeländer Deutschland. Viele machen dort ein Work-and-Travel-Jahr. Vor allem Berlin hat sich in den vergangenen 10 Jahren zu einem echten Magneten entwickelt. Wie für LifeSwap-Partner Duncan.
He's gonna help me buy some house shoe. The other day he showed me the sort of shrine next to the front door where they're all kept.
Er muss erst lernen, dass Hausschuhe ein integraler Bestandteil der deutschen Gemütlichkeit sind.
Everyone's into them, Jürg. Even Hannes's brother asked for the guest pair. And I think he's a punk.
Anscheinend trägt sie jeder hier. Selbst ein Punk, wundert Duncan sich. Bevor er Jörg Fotos von dessen schmerzlich vermisster Zentralheizung nach Neuseeland schickt.
But did you get the photos I sent? I thought they might make you feel a bit more Zuhause.
Manchmal muss man tapfer sein, aber dann kann Work and Travel ein wunderbares Abenteuer sein.
Eindrücke von unserer Korrespondentin Lena Bodewein. Und das war der Bildungsreport. Anregungen gern per Mail an bildungsreport@ndr.de. Sie können sich natürlich die Sendung auch runterladen und dann später hören unter ndr.de/bildungsreport. Tschüss und danke für das Interesse, sagt Katrin Erdmann.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.